Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gesundheit im Fokus zum Thema Eierstockkrebs. Eierstockkrebs, auch bekannt als Ovarialkarzinom, tritt bei Frauen auf und betrifft die Eierstöcke, die für die Produktion von Eizellen und Hormonen verantwortlich sind. Es wird geschätzt, dass jährlich mehr als 200.000 Frauen weltweit daran erkranken. In Deutschland sind etwa 8.000 Frauen jährlich betroffen. In dieser Podcast-Folge werden wir uns intensiv mit dieser Erkrankung auseinandersetzen. Als Experten zu diesem Thema haben wir heute Herrn Professor Dr. Dümpfel, Klinikdirektor der Frauenklinik am Klinikum Kassel, und Frau Faisel-Schwikadi, leitende Oberärztin an der Frauenklinik am Klinikum, zu Gast. Schön, dass Sie beide heute da sind. Beginnen wir direkt mit der ersten Frage, Herr Professor Dümpfel. Welche Symptome sind typisch für Eierstockkrebs und warum ist es oft schwierig, die Krankheit frühzeitig zu erkennen?
Das Problem des Eierstockkrebs ist es, dass er eigentlich so gut wie keine Symptome in der Frühphase macht. Also im Bauchraum hat er viel Platz, also wenn man schwanger ist, ein ganzes Kind. Und deswegen merkt man nicht unbedingt, wenn der Eierstock größer wird oder anschwillt. Und deswegen ist die Krankheit auch so tückisch, weil wir sie eigentlich fast nie in einer Frühphase entdecken, sondern nur, wenn der Krebs sehr groß wird und auch zum Beispiel Wasser produziert, dann merkt man das. Also in der Frühphase ist es meistens ein Zufallsbefund, den zum Beispiel bei der Vorsorge der Frauenarzt mit Ultraschall findet. Und sonst gibt es keine klassischen Frühzeichen eines Eierstockkrebs. Was man immer im Kopf haben sollte, ist, wenn sich zum Beispiel der Stuhlgang verändert, also wenn sich da einfach das Gewicht verändert, wenn man abnimmt, das sind Warnsignale, die zwar untypisch sind, aber die man einfach mal registrieren sollte.
Welche Risikofaktoren tragen zur Entwicklung von Eierstockkrebs bei und wie wichtig ist es, diese zu erkennen und zu verstehen?
Mit den Risikofaktoren haben wir ein großes Problem. So ganz klassische Risikofaktoren, wie wir sie von anderen Krebsarten kennen, gibt es beim Eierstockkrebs nicht so wirklich. Ein Teil der Patientinnen oder der Frauen haben eine genetische Veränderung, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das ist definitiv ein Risikofaktor. Und das andere, wenn Zellen sich häufig teilen müssen. Das heißt, wenn der Eierstock einen häufigen Eisprung hat, mit anderen Worten, wenn Frauen früh die Periodenblutung haben oder Mädchen früh die Periodenblutung haben und spät in die Wechseljahre kommen, wenige Schwangerschaften und wenig Pilleneinnahme. Also mit anderen Worten, Pilleneinnahme schützt eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern schützt auch vor Eierstockkrebs. Das sind die Grundideen, die wir dazu haben. Aber so richtig fest können wir es im Prinzip an den genetischen Veränderungen machen.
Welche Rolle spielen denn genetische Mutationen wie BRCA1 und BRCA2 bei der Entstehung von Eierstockkrebs und welche Auswirkungen haben sie denn auf die Behandlungsoptionen? Und wie stelle ich denn fest, ob ich so eine genetische Mutation habe?
Die genetische Veränderung spielt schon eine sehr hohe Rolle. Wir haben da feste Zahlen, beziehungsweise auch von der Statistik her feste Zahlen, wie hoch das Risiko ist, am Eierstockkrebs zu erkranken, wenn eine genetische Veränderung vorliegt. Das sind alles Rechenmodelle, die wir auf die Frauen speziell auch ausrechnen können. Hinweise für eine genetische Veränderung gibt die Familienanalyse. Anamnese, wie wir das sagen, das heißt die Erkrankungen innerhalb einer Familie. Auch da gibt es ein festes Schema, wie viele Frauen sind in welchem Alter am Brustkrebs erkrankt, wie viel innerhalb der Familie, wie viele Frauen sind in welchem Alter am Eierstockkrebs erkrankt. Da können wir einen Score erfassen und diese Frauen dann zur genetischen Testung zuführen. Natürlich nur mit deren Zustimmung mit vorheriger Aufklärung und dann erfolgt auch ein Beratungsgespräch für die Familie, weil das ja für alle weiteren, insbesondere weiblichen Familienmitgliedern eine große Rolle spielt. Und die Frage ist, wollen die Frauen, die nicht erkrankt sind, das heißt Töchter, Geschwister, wollen die so etwas wissen oder nicht? Also das hat weitgehende Folgen für die gesamte Familie. Das muss besprochen werden. Wir haben immer wieder Frauen, die es nicht wissen wollen. Aber auch da sehen wir im Laufe der letzten Jahrzehnte einen deutlichen Trend dahingehend, dass Frauen es wissen wollen. Gerade weil wir auch in den Frühphasen und in der vorsorglichen Situation durchaus Behandlungsmöglichkeiten haben. Deswegen stimmen Frauen wesentlich häufiger dem zu, dieses wissen zu wollen, was uns sozusagen auch das Leben leichter macht.
Was mich bei diesem genetischen Bereich nochmal interessieren würde, ist, meine Freundin erzählt mir abends beim Glas Wein, dass ihre Mutter Eierstockkrebs hatte. Was bedeutet das dann für meine Freundin? Also wie soll die damit umgehen? Soll sie sich dann untersuchen lassen? Wie ist denn da Ihre Empfehlung?
Ich darf da vielleicht nochmal eine kurze Hintergrundinformation geben.
Mhm.
Also von den Frauen, die an Eierstockkrebs erkranken, ist nur ein geringer Teil wirklich genetisch bedingt. Also dieses BRCA tragen, das sind ungefähr so 10-20%.
Mhm.
Andersrum aber, wenn man weiß, dass man diese genetische Neigung hat, also dieses BRCA-positiv, dann entwickelt man statistisch im Laufe seines Lebens einen Eierstockkrebs in bis zu 80%.
Okay.
Also, um auf Ihre Frage nochmal zu antworten, wenn jetzt die Mutter der Freundin Eierstockkrebs hat und sonst in der Familie keiner Brust- und Eierstockkrebs hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein genetisch bedingter Eierstock ist, sehr niedrig.
Mhm.
Das muss man klären und das kann man auch mit dem Frauenarzt klären. Da gibt es einen Risikoscore und das wird bewertet. Also da wäre erstmal für Ihre Freundin keine Gefahr im Verzug. Man muss sie aufklären, weiter Vorsorgen machen, aber nichts Besonderes tun. Wenn die Freundin jetzt aber sagt, ich habe noch eine Schwester, die an Brustkrebs erkrankt ist und meine Mutter und deren Mutter ist an Eierstockkrebs erkrankt, dann müssen die Alarmglocken läuten. Dann muss ich dringend zu einer genetischen Beratung und dann geht es darum, ob man diesen Test durchführt, diesen BRCA, was für Breast Cancer Gen steht, aber auch das Gen für den Eierstockkrebstest ist. Und wenn das dann positiv wäre, dann kommen die ganzen Konsequenzen, die Frau Feisel gerade schon erzählt hat, dass man dann abklären muss und auch das Risiko versucht zu minimieren.
Wie wichtig ist denn die Früherkennung von Eierstockkrebs und welche Screening-Methoden stehen denn derzeit dafür zur Verfügung?
Die Frage kommt ein bisschen nach unserer eingangs beantworteten Frage schon. Das Problem ist, dass es einfach wenig Frühsymptome gibt.
Okay.
Und wir haben für den Eierstockkrebs auch kein klassisches Screening. Ganz im Gegensatz zur Brust. In der Brust machen wir eine Mammographie, beim Gebärmutterhals machen wir den Abstrich. Und da gibt es kein etabliertes Screening-Verfahren. Das beste Instrument, was wir haben, ist die regelmäßige Vorsorge beim Frauenarzt mit einer Tastuntersuchung und einer Ultraschalluntersuchung. Da gibt es auch geteilte Meinung, ob das Sinn macht oder nicht. Aber nochmal, wir haben halt kein besseres Instrument. Und deswegen eine regelmäßige Ultraschalluntersuchung eröffnet zumindest die Chance, wenn sich was verändert, das frühzeitig zu entdecken. Und das gilt beim Eierstockkrebs wie bei so gut wie allen Krebsarten. Desto früher man es entdeckt, desto höher ist die Heilungschance. Und deswegen plädieren wir sehr dafür, dass die Frauen diese Untersuchungen wahrnehmen, regelmäßig kontrollieren und auch mit Ultraschall nachschauen lassen.
Welche diagnostischen Verfahren werden verwendet, um Eierstockkrebs zu bestätigen und das Ausmaß der Erkrankung zu bestimmen?
Auch da möchte ich nochmal ausholen, was die Frühsymptome bzw. die Spätsymptome sind. Frauen, die Bauchschmerzen haben, die bemerken, dass der Bauchumfang zunimmt, gehen häufig zum Hausarzt. Beim Hausarzt tritt diese Erkrankung bzw. diese Diagnose sehr selten auf. Das heißt, hier ist häufig das Problem, dass der Hausarzt nicht dran denkt. Vom Hausarzt her wird häufig ein CT veranlasst. Das CT kann einen Hinweis darauf geben, dass ein Eierstockkrebs vorliegt. Es werden manchmal eine Darmspiegelung und auch eine Magenspiegelung durchgeführt. Diese weisen in der Regel keinen Hinweis auf einen Eierstockkrebs, es sei denn, der Tumor vom Eierstock drückt schon auf den Darm drauf. Das heißt, man sieht dort eine Verengung. Klassischerweise, wie vorhin in der Frage, ist die Ultraschalluntersuchung sehr wegweisend. Das Tasten und die Ultraschalluntersuchung sind für uns das allerwichtigste Instrument. Sobald wir von der Ultraschalluntersuchung den Hinweis haben, dass eventuell ein Eierstockkrebs vorliegt, können wir noch weitere Untersuchungen durchführen, nämlich zum einen das CT, um Bauchwasser, um Lymphknoten, um andere Ursprungsorte oder auch Metastasen zu erkennen oder auszuschließen. um das Ganze so ein bisschen in eine Richtung zu lenken, ob ein Tumor am Eierstock eher gut oder eher böse oder etwas, was dazwischen ist, ist, können wir noch den Tumormarker bestimmen. Das hilft uns häufig auch zur Planung der Operation. Als nächsten Schritt, wenn wir davon ausgehen, dass es eher ein früher Tumor ist und ein frühes Tumorstadium ist, würden wir die Operation anschließen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was wir dann durchführen, in Form von einem Bauchschnitt. Wenn wir den Eindruck haben, dass das eine Tumorerkrankung ist, die weiter fortgeschritten ist, gilt es zu klären, können wir die Patientin operieren? Wenn wir von Operation sprechen, heißt es, alles, was wir mit bloßem Auge an Tumor sehen, sollte möglichst entfernt werden. Um das zu beurteilen, hilft uns die Bauchspiegelung sehr viel weiter. Hier können wir zu 70-80% wirklich feststellen, ob ein, wir nennen es Situs, das heißt, wie der Bauch sich darstellt, wie der Tumor sich im Bauch darstellt, ob das primär gelingt, alles in einer OP zu entfernen oder nicht. Das heißt, das sind der Ultraschall, das CT, der Tumormarker und die Bauchspiegelung sind für uns wegweisende Untersuchungen für zur Erkennung des Eierstockkrebses. Und dann zu allerletzt, derjenige, der uns das absolut bestätigt oder diejenige, die das absolut bestätigen, ist letztendlich der oder die Pathologin.
Welche chirurgischen Eingriffe werden bei der Behandlung von Eierstockkrebs eingesetzt und wie wirken sich diese auf die Prognose und die Lebensqualität der Patientinnen aus?
Also der erste Eingriff ist häufig die Bauchspiegelung, um das zu bestätigen, ob es eben ein Eierstockkrebs ist oder nicht. Und dann folgt die Operation, die schon per Bauchschnitt erfolgen muss, weil auch die Ausbreitung dieser Krankheit im Bauch ganz diffus ist. Also die ist dann meistens nicht auf ein Organ beschränkt, sondern das Besondere und auch sozusagen das Hinterhältige dieser Erkrankung ist, dass die sich im ganzen Bauchraum verteilt. Die verteilt sich auf den Darm, die kann sich auf die Leber verteilen, auf die Zwerchfellkuppen, überall hin. Und deswegen ist das eine doch oft sehr große Operation, wo man den Bauch auf der Länge nach eröffnen muss, um all diese Organe auch anzuschauen. Und wir wissen aus wirklich ganz groß angelegter Forschung über die letzten 20 Jahre, dass entscheidend für die Prognose, das heißt, wie es für die Patientin weitergeht, ist, dass wir alles, was Tumor ist, entfernen. Also wenn dein Bauchprofil verteilt ist, kann es unter Umständen eine OP sein, die 6-8 Stunden dauert, wo wir auch mit unseren Kollegen aus der Chirurgie, aus der Urologie gemeinsam operieren, um allen Tumor zu entfernen, weil wir wissen, das ist das entscheidende Kriterium, wie es weitergeht. Und das Ziel ist, neben den primär befallenen Organen, sprich den Eierstöcken, die Gebärmutter mit zu entfernen und überall, wo der Tumor sich abgesetzt hat, das müssen wir auch entfernen. Also das ist eine große OP, die sehr gut geplant sein muss und die auch, wie wir sagen, interdisziplinär durchgeführt wird. Da sind wir mit Chirurgen, mit Urologen am Tisch und jeder macht das, was er am besten kann, was am besten trainiert ist, um möglichst viel Tumor so schonend es irgendwie geht, zu entfernen.
Wie wichtig ist es denn, dass sich die Patientin mit dieser Erkrankung in einem dafür zertifizierten Zentrum, also einem gynäkologisch-onkologischen Zentrum, behandeln lässt?
Also das ist mit das Entscheidende, weil es kommt darauf an, dass sie, wie ich gerade schon gesagt habe, diese Interdisziplinarität, also die verschiedenen Kollegen mit an Bord haben und dass sie so einen Eingriff häufig machen. Das ist ein extrem komplizierter, ein extrem schwieriger Eingriff. Und wenn sie das, ich übertreibe mal, einmal im Jahr machen, dann fehlt ihnen die Routine, dem Chirurg fehlt die Routine und allen anderen auch. Und wenn sie ein gynäkologisch zertifiziertes Zentrum haben, dann gibt es da einfach eine Mindestfallzahl, wie oft sie das machen müssen, damit sie auch diese Zertifizierung bekommen.
Wie viel sind das?
Das ist über viele onkologische Eingriffe gemeinsam 100. Wir machen allein von diesen Eierstockkrebs-Eingriffen im Jahr ungefähr 50. Das heißt jede Woche. Und damit haben wir eine hohe Expertise, ein hohes Know-how und wissen auch, mit besonderen Situationen umzugehen. Also ein Zentrum, das zertifiziert ist, hat den Vorteil, dass jemand von außen drauf schaut, ob sie die Abläufe richtig sind, ob sie die Kompetenz haben, ob jeder Einzelne die Kompetenz hat und auch, ob ihre Ergebnisse gut sind. Und deswegen kann ich das nur einraten, bei so einer wichtigen und ernsten Erkrankung immer ein Zentrum aufzusuchen.
Frau Faisel-Schwikadi, welche Rolle spielt denn die Chemotherapie bei der Behandlung von Eierstockkrebs? Wir haben ja jetzt viel über operative Eingriffe gesprochen. Ist es damit dann für die Patientin erledigt oder kommt da im Nachgang dann doch nochmal eine Chemotherapie auf die Patientin zu?
Zum Eierstockkrebs muss man sagen, dass sie auf 2, inzwischen auf 3 bis 4 Säulen in der Behandlung aufgestellt ist. Das eine, das hatten wir schon bei der Operation, das ist das, was wir als Operateure beeinflussen können. Und das nächste ist ganz, ganz wenige Frühstadien. Da können wir auf die Chemotherapie verzichten. Aber bei allen anderen brauchen wir die Chemotherapie. Denn bei der OP können wir das entfernen, was wir mit bloßem Auge sehen. Aber die Tumorzellen, die im Gewebe sind oder in den Lymphbahnen sind, die können wir mit dem Messer einfach nicht entfernen. Und da ist es extrem wichtig, dass wir hier noch ein Verfahren haben, was diese Zellen abtötet. Und das ist somit die Chemotherapie. Inzwischen haben wir noch eine Antikörpertherapie und bei den genetisch Erkrankten oder genetisch ähnlich erkrankten Patientinnen nochmal eine Therapie oder eine Behandlung in Tablettenform, die unterstützt, dass diese genetische Veränderung oder das, was in der Genetik kaputt gegangen ist, wieder repariert wird. Das heißt, die zusätzliche Behandlung der Patientinnen zur Operation ist beim Eierstockkrebs sehr, sehr, sehr wichtig und sehr zielführend auch.
Wie ist denn die Prognose? Also ich sag mal, man weiß, wenn der Krebs früh erkannt wird, habe ich eine gute Heilungschance. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, dass eigentlich diese Krebsart nicht so früh erkannt werden kann, leider. Wie ist denn da meine Prognose? Also ist das Krebs ist ja für viele immer noch zwangsläufig das Todesurteil. Wie ist denn das jetzt? Also ohne da jetzt was zu beschönigen.
Wir haben da Statistiken. Wir haben die Statistik, dass mit einer optimalen Operation und Chemotherapie in der ersten Situation wir wirklich 80-90% der Frauen ja erstmal sehr, sehr gut behandeln können. Das Problem beim Eierstockkrebs ist, dass innerhalb der ersten 2 bis 3 Jahre aber 70-80% der Frauen wiedererkranken.
Ah, okay.
Wir wissen nicht von vornherein, wer gehört zu dieser Gruppe, die wiedererkranken. Das muss nicht das hohe Tumorstadium sein. Mhm. Wenn der Tumor extrem gut auf die Chemotherapie anspricht oder die sonstigen Therapien, die wir haben, dann kommt der auch nicht wieder. Auch bei einem hohen Tumorstadium. Und da ist immer das Problem der Statistik, als Einzelfrau, in welche Gruppe gehöre ich? Das heißt, am Anfang kann ich nicht sagen, in welche Gruppe gehört welche Patientin. Ich muss am Anfang die Maximalbehandlung durchführen, damit alle eine optimale Chance haben.
Welche Bedeutung haben denn klinische Studien bei der Erforschung von Eierstockkrebs und wie können denn die Patientinnen daran teilnehmen?
Also klinische Studien haben beim Eierstockkrebs eine extrem hohe Bedeutung. Wenn wir Eierstockkrebs mit anderen Krebsarten vergleichen, haben wir in der Forschung sehr große Probleme. In aller Munde ist die Immuntherapie, in aller Munde ist die zielgerichtete Therapie. Zielgerichtete Therapie und Immuntherapie, ja, das hat oder ist in diesem Begriff eigentlich drin. Ich habe ein Ziel, was ich behandeln will und worauf ich in Anführungsstrichen schießen will. Beim Eierstockkrebs haben wir das Problem, wenn wir uns vorstellen, aus einer Eizelle entsteht ein ganzer Mensch. Das heißt, im Eierstock haben wir Zelllinien, die sich in alle Richtungen ausbilden können. Das heißt, ich habe hier ganz viele Ziele. Ich habe nicht nur ein Ziel. Wenn neue Behandlungsmöglichkeiten in der Behandlung von Krebserkrankungen erforscht werden, dann wird immer auch eine Studie zum Eierstockkrebs gemacht. Aber weil der so besonders ist, weil wir einfach so viele verschiedene Zelllinien haben, haben wir noch kein Wundermittel bekommen. Vielleicht wissen die einen oder anderen, beim Hautkrebs gab es lange keine Möglichkeit, das gut zu behandeln, oder auch zum Teil einige Lungenkrebsarten. Mit der Immuntherapie sind wir da einen Riesensprung vorwärts gekommen. Das Problem haben wir, das haben wir beim Eierstockkrebs noch nicht gefunden. Und deswegen ist es ein Riesen oder ist es extrem wichtig, dass Studien durchgeführt werden, und es werden Studien durchgeführt, damit wir hier einen Schritt weiterkommen. Wir haben kleine Puzzleteile, um die Behandlung zu verbessern, aber wir haben noch nicht den richtigen Schlüssel gefunden. Und deswegen ist es ein Riesenanliegen von mir, dass wirklich auch Studien durchgeführt werden. Und es gibt extrem intelligente Forscher auf der Welt, die diese Studien konzipieren und Ideen haben, wie man dem Ganzen näher kommen kann. An Studien teilnehmen, auch da ist das Thema Zentrum extrem wichtig, weil im Prinzip nur da, wo viele Frauen behandelt werden, können auch Studien durchgeführt werden. Und ja, deswegen auch das ist einhergehend im Prinzip mit Behandlung in einem Zentrum, dass man da auch an Studien teilnehmen kann. In den Zentren, wir wissen beispielsweise, wenn eine Wiedererkrankung ist, wo wir auch Patienten weiter hinleiten können. Man kann nicht in einem Zentrum alle Studien, die es zum Eierstockkrebs gibt, anbieten. Aber wir können deutschlandweit beispielsweise schauen, welche Patientin passt in welche Studie, wo wird welche Studie angeboten. Und da können wir auch Patienten hin weiterleiten. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und wir wissen auch von anderen Krebsarten, dass Studienpatientinnen deutlich länger überleben als Patientinnen, die nicht an einer Studie teilnehmen.
Herr Professor Dimpfel, jetzt macht ja so eine Erkrankung nicht nur was mit der Frau, mit der Patientin, sondern auch mit der Familie, mit den Angehörigen, mit den Kindern, mit dem Mann, Lebensgefährten. Wie kann man sich denn gegenseitig unterstützen während des Behandlungsprozesses? Gibt es da auch bei Ihnen im Zentrum Angebote, wo man sich da Hilfe holen kann?
Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil so eine Erkrankung verändert für einen gewissen Zeitraum schon wirklich den Alltag um 100%. Und wir haben ja gehört, es geht mit der Operation los, geht mit der Chemotherapie weiter. Da sprechen wir schon von einem Zeitraum von mindestens einem halben Jahr. Gegebenenfalls kommt danach noch die Antikörpertherapie. Und in diesem Gesamtangebot der Behandlung ist natürlich ganz wichtig, über so einen langen Zeitraum auch die Familie mitzunehmen, die Partner mitzunehmen. Da geht es, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Da geht es um Sexualität. Und daher ist es eben ganz wichtig, die Leute aufzuklären. Also erstmal ist, die Patientin ist unsere Ansprechpartnerin. Die muss aufgeklärt werden. Die müssen wir zeigen, dass es Angebote gibt. Und ob das die Selbsthilfegruppe ist, ob das die Psychoonkologin ist, die ihm auch hilft, mit dieser veränderten Lebenssituation zurechtkommen. Ob es vielleicht eine Reha-Sportgruppe ist, um einfach auch wieder zu Kräften zu kommen. Oder ob es das Angebot des Sozialdienstes ist, um einfach zu sagen, ich brauche auch finanzielle Unterstützung. Ich komme so zu Hause nicht mehr zurecht. Ich kann meine Arbeit nicht ausführen. Da geht der Familie Geld verloren. Wir haben da Verpflichtungen. Also da hängt ja ganz, ganz viel dran. Und das ist auch ein Kennzeichen eines Zentrums, dass es nicht nur auf die primäre Behandlung stürzt, sondern einfach diese Dinge, die unmittelbar damit zusammenhängen, auch abdeckt. Also da haben wir ein großes Angebot und bieten es jeder Patientin an. Sie müssen es natürlich wahrnehmen wollen, aber es ist ein großes Anliegen, auch diese Bereiche mit abzudecken und insbesondere mit dem Sozialdienst. Also da hängt ja auch der Existenz mit dran. Die Frau ist Mitverdiener, arbeitet mit im Betrieb, egal wie immer man das hat. Und ich sage schon mal, man ist mit so einer Erkrankung, mit allem drum und dran, oftmals schon ein Jahr relativ aus der Routine raus. Und da braucht man Unterstützung, emotionale Unterstützung, aber auch ganz handfeste Unterstützung, materielle.
Frau Faisel-Schwikadi, welche langfristigen Auswirkungen hat denn Eierstockkrebs auf das Leben der Betroffenen und auch der Angehörigen?
Zum einen kommt es darauf an, welches Lebensalter habe ich als Patientin. Ich kann natürlich was selten vorkommt, in den frühen Lebensjahren Eierstockkrebs bekommen. Da hat es Konsequenzen auf den Kinderwunsch. Wenn ich ein Frühstadium von Eierstockkrebs habe, können wir den Kinderwunsch mit berücksichtigen in der Behandlung. Unter gewissen Umständen und Prämissen können wir darauf Rücksicht nehmen, ohne dass wir die Sicherheit der Behandlung aufs Spiel setzen. Ansonsten ist egal, ob bei einer Patientin oder einer Frau der Eierstockkrebs geheilt wird oder auch nicht geheilt wird, dies eine Diagnose, die einen das Leben lang begleiten. Die OP verändert ja das Körperbild, die Sexualität, die Nachwirkungen einer solchen großen OP begleiten. Das wird im Laufe der Jahre in der Regel weniger, aber es gibt da dennoch Einschränkungen. Und psychologisch kann man das nie ganz aus dem Kopf rausbekommen, wie hoch ist das Risiko oder wann erkranke ich gegebenenfalls wieder. Das heißt, langfristig muss ich mich als Frau und als Patientin damit arrangieren bzw. einen Weg finden, wie kann ich mit dem Thema leben. Und das ist, glaube ich, eine der sehr, sehr großen Herausforderungen, auch gerade die Herausforderung, mit der Angst zu leben, gerade wenn ich die Statistik kenne, wann und wie kommt gegebenenfalls diese Erkrankung wieder. Wichtig ist bezüglich der langfristigen Auswirkungen, wenn ich mich mit Patientinnen unterhalte und die auch manchmal nach Jahren wiederkommen, manchmal auch mit einem ganz anderen Thema. Am Anfang betreue ich Patienten sehr intensiv. Die gehen dann nachher zum Frauenarzt in die Nachsorge. Aber wie gesagt, dennoch sehe ich häufig noch in den Folgejahren sehr viele Patientinnen. Und was mir ganz viele berichten, das betrifft jetzt nicht nur Eierstockkrebs, sondern andere Krebsarten auch. Viele denken plötzlich ganz anders über das Leben nach, haben ein ganz anderes Bewusstsein für das Leben und ja, sehen sich im Fokus und verändern viele Dinge, die sie vorher nicht verändert haben und nehmen das einfach als Zeitpunkt und als Cut im Leben, das Leben anders auszurichten und genießen viele Sachen ganz, ganz anders als vorher. Und somit ist so eine Erkrankung ja auch eine gewisse Chance im Leben.
Ja, das haben Sie schön gesagt. Man sagt ja immer, jede Krise birgt auch Chancen, wirklich was zu verändern. Ich möchte mich bei Ihnen beiden sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben, unsere Hörer zu diesem Thema aufzuklären. Und ich bin selber eine Frau, ich gehe regelmäßig zur Vorsorge, weil es mir einfach wichtig ist. Und wenn wir mit diesem Podcast heute erreichen, dass vielleicht 2, 3, 4, die schon länger nicht mehr bei ihrem Gynäkologen waren, sich dorthin begeben und einfach mal gucken lassen, dass alles in Ordnung ist, dann finde ich, haben wir viel erreicht. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Dankeschön.